Herzlich willkommen allerseits heute zu unserem nächsten Schachtalk mit einer ganz besonderen und ohne eine ganz besondere Person. Denn Michael Busse macht heute Pause. Dafür übernehme ich zu 100%. Und das mache ich sehr gerne, denn heute zu Gast ist mein ehemaliger Mannschaftskollege, Großmeister, deutscher Jugendmeister, deutscher Meister, deutscher Mannschaftseuropameister mit einer Jugendmannschaft und auch noch Jurist. Also das ist sehr viel Wissen und Können in einer Person. Herzlich willkommen, Luis Engel, zum heutigen Schachtalk.
Ja, moin Johnny und danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ja gar nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben, nämlich beim Kränke Chess Festival vor ein paar Tagen. Aber dazu kommen wir später. Zuerst ein wenig zu dir. Also ich habe das nie überprüft, deswegen bin ich jetzt froh, dass ich dich das direkt fragen kann. Nämlich, wie du zum Schach gekommen bist. Also die Legende besagt, du bist in einem Einkaufscenter über Christian Zickelbein gestolpert und zack, warst du Großmeister. Erzähl mal.
Also es war tatsächlich nicht ganz so, wie die Legende besagt, aber schon auch viel durch Zufall, weil in meiner Familie eigentlich niemand so besonders schachaffin ist. Also meine Eltern können es spielen, aber haben es mir gar nicht beigebracht, sondern ich habe es dann in der ersten Klasse über einen Kumpel in der Schule gelernt, weil wir dann eben Schachbrett in der Klasse hatten und er hatte auch gespielt und hat auch, glaube ich, gegen alle gewonnen. Und ich fand das irgendwie cool, aber wusste halt nicht, wie es geht und habe mir das dann von ihm zeigen lassen und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich das irgendwie cool finde, dass mir das auch liegt und habe dann erstmal ein paar Jahre in der Schach-AG bei einer Schule so ein bisschen angefangen und wurde dann tatsächlich bei meinem ersten Schulschachturnier, das war der Springer-Pokal, glaube ich, also damals in Hamburg, so ein Turnier, wo halt viele Grundschüler auch da waren. Und da wurde ich dann von Christian Zickelbein entdeckt und er hat mich dann mir dann gesagt, das wäre doch cool, wenn du mal zum Hamburger Schachclub kommen könntest, du dir das mal anschauen könntest. Und genau, so kam das Ganze dann. Also man muss aber auch schon sagen, also ohne Christian wäre ich wahrscheinlich nicht so früh in den Verein gekommen.
Ich wollte gerade sagen, wie alt warst du damals?
Boah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also gelernt habe ich es mit 5 oder 6 und ich glaube, ich bin dann so 2 Jahre später in den Verein gekommen. Also ich schätze mal, ich war 8. Was, glaube ich, auch jetzt schon eher spät ist, würde ich denken. Weiß ich nicht. Aber ja, so kam das. Also ich habe, wie gesagt, die ersten 1, 2 Jahre habe ich nur in der Schule da gespielt und ja, hatte auch von mir aus direkt gar nicht so den Antrieb, jetzt einen Verein aktiv zu suchen. Also es war echt im Nachhinein ein großer Glücksfall, dass mich Christian da gefunden hat.
Ich habe gerade so aufgelacht, weil ich bin ja viel an Schachständen und so weiter unterwegs und da bekomme ich häufig das Leid geklagt. Ja, ich habe erst mit 50 angefangen, Schach zu lernen und so. Und jetzt sagst du, ja, mit 8, das ist ja ein bisschen schwer. Das wird ein bisschen spät. Du hast gerade gesagt, also wir reden von Christian Zickelbein, also Übervater des Hamburger Schach und vor allem des Hamburger Schachclubs und von Haus aus Pädagoge. Das bedeutet, der weiß sozusagen Talent zu erkennen und zu fördern. Und hat das bei dir direkt dann auch erkannt? Jemand, mit dem du ja sicherlich bis heute in Kontakt steht. Was ist die Rolle von Christian in deiner Schachentwicklung gewesen und wie ist euer Austausch heutzutage noch?
Ja, also die Rolle ist natürlich eine riesige. Also von den Anfängen und auch danach war es immer natürlich super schön, so jemanden wie Christian im Verein zu haben, der auch wirklich den HSK über viele Jahre wirklich getragen hat wie kein zweiter. Und der auch immer da war und mit dem ich auch früher, also ich und auch mein Zwillingsbruder Robert, immer sehr close waren. War natürlich auch mega schön, dass alles jetzt sich so entwickelt hat. Jetzt aktuell haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, leider. Aber ich bin natürlich auch nicht mehr ganz so viel jetzt in zum Beispiel Jugendturnieren dabei, wie ich noch früher war. Aber natürlich, also man kann die Rolle da nicht überschätzen von Christian.
Jetzt bist du in einer Situation oder warst du in einer Situation, in der viele Familien im Moment, glaube ich, auch sind, nämlich das Kind fängt an, Schach zu spielen und die Eltern wissen gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Also was bedeutet das? Was tun wir da? Was macht mein Kind? Wie haben deine Eltern das gehandelt, dass du da auf einmal mit diesem Hobby, wofür du auch eine ganze Menge Talent zeigtest, angekommen bist?
Also ich muss echt sagen, ich hatte riesengroßes Glück da mit meinen Eltern. Weil das natürlich, wie du schon sagst, sowas Neues war und auch was Spezielles. Also es ist ja jetzt nicht kein Hobby, was man jetzt irgendwie oft antrifft. Aber die haben mich wirklich von Anfang an eigentlich unterstützt und bestärkt und mir auch da quasi meinen Weg gelassen und auch gemerkt, dass es eben so genau mein Ding ist und mir Spaß macht. Und mir auch immer früher wirklich alle Turniere, die ich mitspielen wollte, ermöglicht. Also Es fing an bei irgendwelchen lokalen Turnieren, Hamburger Meisterschaften, über deutsche Meisterschaften und dann natürlich auch so Sachen wie Jugend-WMs, Jugend-EMs. Also wenn das nicht von zu Hause unterstützt wird, kann man sich das ja auch teilweise gar nicht leisten. Und deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass sie da so hinterher waren und mir alles ermöglicht haben. Und gleichzeitig, was auch sehr angenehm war, habe ich nie jetzt irgendeine Form von Druck empfunden. Also dass damit auch so eine Erwartung verknüpft war, ich muss auch gut spielen und muss irgendwie meine Elo erhöhen, sondern es war immer, dass ich quasi in aller Ruhe mein Ding machen konnte und ja, befreit aufspielen konnte. Und deswegen hatte ich auf jeden Fall sehr Glück und bin da meinen Eltern auch sehr, sehr dankbar.
In jungen Tagen warst du ja nicht nur ein begeisterter Schachspieler, sondern auch ein sehr begeisterter Fußballspieler. Das waren deine beiden großen Hobbys, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Was hast du denn aus dem Fußball fürs Schach gelernt? Also man hat immer im HSK gesagt, der Luis, der ist nicht nur ein starker Schachspieler, sondern auch wahnsinnig sozial, weil der eben auch diesen Mannschaftssport betreibt. Siehst du das auch so?
Also erstmal, das höre ich natürlich gerne. Und sonst, ja, also ich spiele auch immer noch Fußball. Das habe ich wirklich mein Leben lang beides so parallel gemacht. Und ich glaube, was man auf jeden Fall mitnimmt, ist so dieser Teamgedanke, den man natürlich genauso hat, wenn man irgendwie beim Schach irgendwelche Teamwettkämpfe spielt. Also ich habe ja früher auch im Grunde jedes Jahr zum Beispiel die deutsche Vereinsmeisterschaft gespielt für den HSK. Wir haben immer mit unserer Schule die deutschen Schulschachmeisterschaften gespielt. Und ich glaube, da lernt man auch, dass das Schach oder auch in der Bundesliga ist ja genauso, dass Schach eben jetzt nicht jeder der pure Einzelkämpfer ist, sondern dass man immer im Team spielt und immer ja seine Freunde oder sein Umfeld suchen muss, mit dem es klappt. Also ich glaube, das nimmt man auf jeden Fall mit. Und natürlich ein anderer Punkt, der ja auch wichtig ist, dass man einfach körperlich fit ist und auch ja Partien, die halt wirklich auch mal bis zu 5, 6, 7 Stunden, ich glaube, meine längste Partie war 7,5 Stunden, dass man das irgendwie durchhält. Also das ist auch ein ganz praktischer Nutzen. Aber für mich war es auch einfach immer extrem schön, nochmal so einen Ausgleich zu haben, dass man eben nicht nur alles auf Schach setzt, sondern auch noch Fußball hat. Und so konnte ich immer ganz gut steuern. Ich hatte auch manchmal eben mehr Bock auf das eine Hobby, mal mehr Bock auf das andere und habe es dann immer so gemacht, wie es gerade kam.
Ich kann mich sehr gut erinnern, früher im Club, wie wir es immer genannt haben. Ich habe da übrigens mal Ärger mit meiner, damals war es noch nicht meine Frau bekommen, da habe ich ihr am Telefon gesagt, ich bin noch im Club. Und sie dachte natürlich, ich bin Party machen, aber ich war halt noch im Hamburger SK. Naja, andere Geschichte. Was hat es bei dieser familiären Situation geholfen, dass dein Bruder Robert ja auch ein sehr begeisterter Schachspieler ist? Einmal kann ich mich erinnern, Landesliga gegen ihn, bin ich auch nicht über einen Remis hinausgekommen, also auch ein sehr starker Spieler. Und ihr wart dann ja auch viel zusammen unterwegs. Wie hat das geholfen?
Ja, das war natürlich super. Also es ist natürlich perfekt, dass man nicht nur immer zu Hause jemanden hat, gegen den man spielen kann. Ist natürlich auch viel schöner, als jetzt online zu spielen, weil ich persönlich spiele auch gar nicht so viel online, habe auch nie wirklich viel online gespielt und ich finde es immer schöner, sich wirklich am Brett gegenüber zu sitzen und dann ja gemeinsam zu spielen, macht auch einfach viel mehr Spaß für mich. Also das war ein Punkt. Und dann war auch besonders schön, dass wir natürlich immer auch im Team zusammenspielen konnten. Also ob jetzt für den HSK, für unsere Schule. Man ist immer so als Duo aufgetreten und immer auch zusammen sich auch für den anderen mitgefreut. Also das war immer super. Und ich weiß auch bis heute, verfolgt er auch jede meiner Partien. Das finde ich auch sehr, sehr süß. Also das pusht mich auch. Also ja, es ist wirklich sehr schön. Wir haben auch nach wie vor ein super Verhältnis und war für mich auf jeden Fall großes Glück, weil wie gesagt, ich bin auch nicht so der Online-Spieler, weil ich eben früher wirklich ganz, ganz viel auch gegen Robert gespielt habe, einfach zu Hause und mir das irgendwie mehr Spaß gemacht hat.
Ich fand das früher mal beeindruckend, wie ihr, also ich habe jetzt ja selber 3 Kinder, das ist schwer, immer diese Eifersucht und diesen Konkurrenzgedanken nicht aufkommen zu lassen. Bei euch war das immer sehr natürlich, dass das nicht, dass ja nicht der eine dem anderen etwas geneidet hat, sondern dass ihr da diese Einstellung hattet, dass man sich für den Sieg des anderen freut und so. Das fand ich immer sehr, sehr gut. Auf deinem Weg.
Also ich muss ganz kurz noch mal sagen, das war auch immer sehr schön und vor allem das Gute bei uns war auch, dass er im Fußball immer besser war. Also wir hatten beide so unsere eine Sache und dadurch hat es sich ganz gut ausgeglichen. Und ja, dadurch, dass wir auch immer im gleichen Team gespielt haben, ja, war es einfach so natürlich, dass wir uns beide unterstützt haben und uns auch immer füreinander mitgefreut haben. Und so soll es ja auch eigentlich sein. Und von außen kommt dann eben oft der Gedanke, so gerade bei Zwillingen, so das ist ja auch immer so ein bisschen, dass man sich die ganze Zeit vergleicht und so, aber so war es bei uns eigentlich nie.
Das zeigt schon im jungen Alter ein großes Bewusstsein über den eigenen Wert sozusagen, dass man sich da nicht so vergleichen braucht. Und er spielt ja auch bis heute Schach, wenn ich das richtig mitbekomme, ne?
Ja, auch nach wie vor sehr aktiv und ist auch, glaube ich, gerade auf seinem All-Time-High. Also mal gucken. Ich sage auf jeden Fall, er hat noch viel Potenzial und ja, wer weiß, wo es noch hingeht bei ihm.
Ja, sehr, sehr gut. Nun, ja, in so einer Schachkarriere, man denkt zurück, du fängst an im Verein, jetzt bist du einer der besten deutschen Spieler, deutscher Meister und so weiter. Was waren denn die Trainer, Persönlichkeiten oder vielleicht auch Tipps für die Leute, die zuhören, was dich so richtig weitergebracht hat im Schach?
Oh, also bei mir, also wenn ich bei den Trainern anfange, würde ich vor allem zwei Namen, die mir da in den Kopf kommen. Also früher war Felix Meißner mein Trainer und wir haben auch wirklich angefangen, ich glaube, da war ich 9. Also wir waren auch direkt dann bei meiner ersten Jugend-WM zu zweit in Slowenien war das damals, glaube ich. Und von da an immer dabei gewesen bei den Turnieren und mich sehr unterstützt. Und dann in späteren Jahren dann Carsten Müller natürlich, mit dem ich jetzt auch schon seit vielen Jahren Training mache und auch ja, immer noch regelmäßig trainiere. Also die beiden Namen kommen mir da in den Kopf. Und wenn ich jetzt so auf mein Training gucke und was mir am meisten gebracht hat, würde ich sagen, dass ich extrem viel auch mit Büchern gearbeitet habe. Ist, glaube ich, ein bisschen out, machen nicht mehr so viele. Aber ich fand das irgendwie immer cooler, das zu lesen und habe auch einfach sehr, sehr viel gelesen. Und dadurch hat sich es auch jetzt nicht immer wie wirklich richtig hartes Training angefühlt, wie wenn man sich hinsetzt und Aufgaben macht, sondern man kann sich auch mal so ein bisschen durchblättern, berieseln lassen und lernt dabei trotzdem was. Also das war so mein Ding früher. Ich habe da natürlich auch sehr viel Zeit investiert. Und das hat auch im Nachhinein natürlich sehr viel gebracht und hat mir eben auch einfach mehr Spaß gemacht, als mich immer wieder irgendwie aufs Neue zu motivieren, obwohl ich gar keine Lust hatte vielleicht aufs Training, sondern da hatte ich einfach Spaß dran und habe deswegen ja extrem viel gelesen. Und da hatte ich eben auch Glück, dass Carsten mein Trainer war, der mir auch ja jede Woche irgendwie 3, 4 neue Bücher mitgebracht hat, weil er auch wusste, die sind bei mir in guten Händen. Und ja, es hat auf jeden Fall eine Menge geholfen.
Hat das auch mit Chessbase-DVDs probiert? Ich weiß, dass bei seinen Seminaren, da haut er die Chessbase-DVDs immer als Preise raus.
Ja, hat er auch, aber da muss ich gestehen, da habe ich vielleicht nicht ganz so oft reingeguckt wie in die Bücher. Ja, aber da habe ich auch einige von ihm bekommen.
Du bist jetzt ja auch, du hast ja nicht nur Bücher gelesen, sondern du bist ja auch Buchautor. Ich war jetzt gerade bei der Deutschen Ärztemeisterschaft und da lief einer rum, ganz netter Typ aus Hamburg. Und hat jeden davon überzeugt, dass dein Buch Spielertypen, das hast du ja zusammen mit Carsten geschrieben, dass das das Buch ist, was jeder haben muss. Also der war gar nicht mehr still zu bekommen. Der hat gesagt, das ist das Buch, das hat mir so viel gebracht mit dem Reflektor und was weiß ich. Stell das mal kurz vor. Was ist das Buch Spielertypen und was ist die Idee dahinter?
Also erstmal natürlich schön zu hören, dass da jemand so begeistert ist. Das Buch bewegt sich so ein bisschen zwischen Schach und Psychologie. Und wir haben einfach gedacht, es gibt ja Millionen Theoriebücher und Taktikbücher und wir wollten mal was Neues machen. Und sowohl Carsten als auch ich fanden das Thema einfach mega interessant. Und es geht grob gesagt darum, dass ja jeder Schachspieler seinen eigenen Spielstil hat. Also es ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, wenn ich jetzt einen Karpow und einen Thal vergleiche, dann spielen die natürlich ganz anderes Schach. Und wir haben in unserem Buch eben versucht, das auf 4 Kategorien runterzubrechen, wo man ja zumindest meiner Ansicht nach schon die meisten ganz gut unterbekommt. Und da dann versuchen, die einzelnen Stärken und Schwächen auch irgendwie den Spielertypen zuzuordnen und auch einem selbst die Möglichkeit zu geben, dass man sich selber zuordnen kann und daraus auch eine Menge mitzunehmen. Nicht nur für sein eigenes Training, dass man merkt, ah, okay, ich habe da meine Schwächen und da meine Stärken oder ich suche mir Eröffnungen, die zu meinen Stärken passen zum Beispiel. Aber auch, dass man seine Gegner vielleicht besser einschätzen kann. Also wenn man deren Partien sieht, dass man merkt, okay, das ist so ein Spielertyp. Und natürlich geht man dann gegen verschiedene Spielertypen die Partien auch verschieden an, um sich quasi taktisch bestmöglich darauf einzustellen. Und ja, ich finde es nach wie vor ein super spannendes Thema. Also über die Einteilung kann man natürlich streiten, das ist ja auch sehr subjektiv. Aber ich finde unser Modell schon ganz gut. Und ich glaube einfach allgemein lohnt es sich extrem, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, weil das eben doch sehr untergeht und es dazu auch kaum was gibt. Und deswegen dachte ich, es wäre vielleicht mal ganz cool, eben da so ein bisschen so einen neuen Bereich irgendwie mal aufzumachen.
Mach mal ein Beispiel. Also zum Beispiel analysier mal mich. Also du bereitest dich gegen mich vor. Ich weiß nicht, ob du das je gemacht hast, aber theoretisch, wir haben ja schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Für mich leider nie sonderlich erfolgreich, um ganz ehrlich zu sein. Auch wenn ich an unsere Blitz-Sessions in der Bahn denke, ist immer ein Trauerspiel, aber na gut. Wie würdest du mich analysieren und wie würdest du deinem Schüler oder dir selber raten, gegen mich zu spielen?
Okay, also bei dir kann ich es tatsächlich sehr gut sagen, weil wir kennen uns ja sehr gut und ich habe ja auch schon mehrmals mich auf dich vorbereitet. Und du bist, würde ich sagen, ein sehr aktiver Angriffsspieler und würdest jetzt, wenn man das bei den Spielertypen einsortiert, würde das heißen, du bist Aktivspieler. Das bin ich selber mittlerweile auch ein bisschen. Das sind eben Spieler, man hört es schon raus, die suchen immer nach aktiven Möglichkeiten, spielen sehr gerne auf Angriff, opfern auch gerne mal intuitiv Material und haben natürlich auch andersrum dann vielleicht Schwächen bei so strategischen Entscheidungen, wollen immer quasi die direkte Lösung und die aktive Lösung finden. Und wenn ich jetzt gegen dich spielen würde und das wüsste, hätte ich erstmal ein bisschen Angst, weil das heißt, dass du auch unberechenbar bist und Das ist auch ganz typisch für Aktivspieler, dass die eben auch öfter mal deutlich krassere Swings haben als zum Beispiel jemand, der super solide spielt. Also da muss man erstmal aufpassen. Und dann würde ich wahrscheinlich gegen dich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Weiß spielen würde, habe ich ein bisschen mehr Auswahl. Da würde ich dann gucken, dass ich mir irgendeine Öffnung raussuche, wo ich dir keine Angriffschancen gebe, sondern versuche es eher solide zu halten. Auch wenn das vielleicht meinem eigenen Spielstil so ein bisschen entgegensteht, aber ich glaube, damit würde ich deine Stärken am ehesten umgehen. Und ja, würde dann vielleicht auch dadurch bessere Ergebnisse bekommen, als wenn ich mein normales Repertoire spiele. Also so würde ich da rangehen. Ist aber natürlich immer auch eine Frage, also bei Leuten, die ich sehr gut kenne, ist natürlich einfacher, die zuzuordnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kränke spiele, ich habe eine halbe Stunde Vorbereitungszeit, so, dann ist natürlich keine Chance, da irgendwas rauszufinden. Also es ist immer auch eine Zeitfrage und wie gut man die Leute kennt.
Ja, ich kann mich erinnern, wir haben mal, damals war ich noch Landestrainer in Hamburg, da haben wir in Hoogeveen mit einer Gruppe sind wir da hingefahren zu dem Turnier von Luke van Veli und dann kam es, wie es kommen musste. Wir spielten gegeneinander und da hast du Italienisch gespielt und mich ziemlich frisch gemacht. Da kann ich mich noch sehr gut und schmerzhaft erinnern und gewonnen hast du auch gegen mich beim Pokal. Ne? Da habe ich für Marmstorf gespielt, im Pokalfinale. Die Partie war allerdings deutlich spannender gefühlt als die in Hoogeveen. Da hast du mich, glaube ich, einfach, das war ein ziemlicher Start-Ziel-Sieg, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. Und also das ist für jeden ein sehr, sehr interessantes Modell. Aus meiner Sicht, um da ein bisschen Erfahrung zu bekommen, lohnt es sich da auch ein bisschen mit dem Trainer zusammenzuarbeiten. Vor allem, weil wenn man nicht so die Erfahrung hat, die Leute einzuschätzen. Ne? Also das ist ja, man hat dann da die Partien vor sich und was ist das jetzt eigentlich für ein Spieler? Aber irgendwann kriegt man den Dreh da immer ganz, ganz gut eigentlich raus. Also sehr, 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 sehr interessant. Also du wurdest im Laufe der Jahre stärker, wurdest Großmeister. Und meine These war ja immer, du wirst das jetzt mit Abscheu und Empörung von dir weisen und sagen, dass ich eine Meise habe. Aber dass du sozusagen auf einem Talent- und Potenziallevel mit Vincent Keimer warst und wissen vielleicht auch noch. Und dann studierst du auf einmal Jura, was natürlich für mich als Schachverrückter, also ein Stich ins Herz war. Was war die sozusagen Motivation und wie ist im Moment deine Situation? Bist du Schachprofi oder bist du Volljurist?
Ja, gute Frage erstmal. Also es war tatsächlich eine Entscheidung, die mir auch nicht überraschend leicht gefallen ist, ehrlicherweise, obwohl das ja schon, also natürlich mir viele Leute gesagt haben, so oh, vom schachlichen Potenzial her könntest du auf jeden Fall Profi werden. Ob es jetzt so geworden wäre wie Vincent Keimer, glaube ich ehrlicherweise nicht, weil ich kenne Vincent und ich weiß, dass wir ganz anders ticken und ich wäre auf jeden Fall nicht so dran geblieben und hätte es so durchgezogen wie er. Und ich habe für mich auch schon relativ früh gemerkt, dass ich Schach zwar super finde, aber mir nicht vorstellen kann, so damit mein Leben zu verbringen. Und ich auch irgendwas anderes brauche, eben als Job und Schach natürlich nebenbei eben so viel, wie es geht, trotzdem weiterspiele. Und deswegen bin ich auch nach wie vor mit der Entscheidung, dass ich jetzt Jura studiert habe, sehr zufrieden. Auch wenn ich natürlich auch gern gewusst hätte, so wie weit ich vielleicht noch gekommen wäre. Das kann man natürlich jetzt im Nachhinein, ja, kann man natürlich sagen, was man will. Ich glaube, so wie Vincent Keimer wäre es nicht geworden. Aber ich denke, da wäre schon ein bisschen mehr drin gewesen, als da, wo ich aktuell stehe. Aber wie gesagt, ich bin nach wie vor zufrieden. Ich habe jetzt 2020 habe ich angefangen mit dem Studium. Und habe letztes Jahr mein erstes Examen gemacht und danach auch erstmal 2 Tage die Woche gearbeitet und nebenbei aber auch Schach gespielt. Deswegen war ich also natürlich während des Studiums ein bisschen abgetaucht, aber jetzt letztes Jahr wieder ein bisschen mehr aktiv am Brett und hatte auch endlich mal wieder mehr Zeit zum Training. Und ja, lass das Ganze jetzt gerade so ein bisschen ausklingen. Also jetzt bin ich gerade bei einem anderen Job, wo ich 3 Tage die Woche arbeite und aber auch noch nebenbei ein bisschen Schach mache. Und ich werde aber dann im August in mein Referendariat starten und dann geht das Lernen wieder los. Also ab dann wird es wieder schwierig mit dem Schach. Aber das ist eben so, das war meine Entscheidung und ich bereue es auch nicht. Ich bin mit Jura sehr zufrieden und ich denke, das passt auch sehr gut zu mir. Und ja, Schach wird auf jeden Fall immer ein Hobby bleiben und was ich auch weiterhin spielen werde, so wie es eben geht. Aber ja, die Entscheidung, nicht Schachprofi zu werden, also war für mich gar nicht so eine große Frage. Haben natürlich auch einige, also nicht nur du, sondern viele auch gesagt, so, hä, warum machst du das denn so? Ist doch total dumm, wenn man die Möglichkeit hat, auch Profi zu werden. Aber es hätte einfach nicht so ganz perfekt zu mir gepasst. Und deswegen bin ich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.
Also ich glaube nicht, dass es dumm war. Ich glaube, jeder macht dann die Entscheidung, mit der er dann am Ende auch glücklich wird und sich verspricht, ein glückliches Leben zu führen. Und vielleicht erstmal nochmal zum Jura. Was ist dein Plan mit Jura? Also was ist das Ziel? Wie sieht dein Leben in 5 Jahren aus, wenn du die Studiererei fertig hast?
Ja, also erstmal natürlich mein 2. Examen machen in 2 Jahren. Und danach ist so ein bisschen die Frage, also wenn das gut läuft, hat man sehr viele Optionen. Das ist das Schöne bei Jura. Und die meisten Leute fangen erstmal als Anwalt an. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Und ich arbeite jetzt auch gerade schon in einer Kanzlei, habe vorher auch in einer anderen Kanzlei gearbeitet und kann mir das schon vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, irgendwann vielleicht mal Richter zu werden. Ist nichts, was man jetzt typischerweise in sehr jungen Jahren macht, sondern eher dann später. Aber da lasse ich so ein bisschen das auf mich zukommen und halte mir aktuell erstmal alles offen. Aber ja, wahrscheinlich werde ich als Anwalt starten und dann mal gucken, wie es mir so gefällt.
Es gibt ja auch einen anderen starken Hamburger Großmeister, der Jurist ist, Jonas Lampert. Gibt es da irgendeinen Austausch? Ihr spielt in derselben Mannschaft. Ihr wohnt wahrscheinlich nur ein paar Kilometer voneinander entfernt. Tauscht man sich da aus unter schachspielenden Juristen oder juristenden Schachspielern?
Ja, auf jeden Fall. Also mit Jonas bin ich auch befreundet. Er hat mir auch mal eine Zeit lang Training gegeben. Also ich bin schon close mit Jonas. Er ist leider jetzt nicht mehr ganz so aktiv, weil er eben jetzt Anwalt ist in einer Kanzlei, wo er eben sehr viel arbeiten muss. Und deswegen nicht mehr ganz so oft gesehen am Brett. Aber der Austausch ist auf jeden Fall da. Und witzigerweise habe ich auch letztes Jahr bei der gleichen Kanzlei wie Jonas gearbeitet und ihn deswegen auch dann bei der Arbeit jeden Tag gesehen. Und da hatten wir natürlich dann viel Austausch gehabt.
Okay. Wahrscheinlich keine Zeit gehabt, mal eine Runde zu blitzen zwischendurch. Du sagtest gerade, dass du es nicht glaubst, dass es gereicht hätte zu einem Level wie bei Vincent. Liegt das daran, zumindest wirkt es nach außen, dass du nicht so verbissen bist, nicht so den heftigen Ehrgeiz hast wie Vincent? Oder wo würdest du da den Unterschied sehen, dass du vielleicht am Ende nur bei 50 oder 100 Elo-Punkten weniger gelandet wärst?
Also ich glaube, am fehlenden Ehrgeiz liegt es nicht. Also jeder, der mich mal, nachdem ich eine schlechte Partie gespielt habe, gesehen hat, der weiß, ich bin sehr ehrgeizig und ich hasse es, wenn es nicht gut läuft. Es ist mehr so ein bisschen, dass er vielleicht noch deutlich mehr einfach dafür brennt und sich deswegen auch einfach besser motivieren kann, wirklich jeden Tag sich aufs Neue hinzusetzen und jeden Tag die 7-8 Stunden, die man wahrscheinlich dann machen muss, auf dem Level irgendwie Training zu machen. Also da muss ich ehrlich sagen, das wäre für mich nichts und da würde ich mich auch auf lange Sicht nicht motivieren können. Beziehungsweise, wenn ich es machen würde, würde, glaube ich, der Spaßfaktor darunter leiden. Ich glaube, das wäre so der entscheidende Punkt, woran es am Ende liegt. Und wie gesagt, ich glaube auch schon, dass Vincent einfach mehr Talent hat nochmal. Also die beiden Punkte. Aber vor allem ist es bei mir halt, dass ich noch eben zu viele andere Sachen irgendwie interessant finde und auch nicht aufgeben möchte. Und dann wird das eben schwer mit dem Schachprofi sein.
Ja, und das war natürlich auch ein sehr, sehr unsicheres Einkommen. Wenn man jetzt auf Vincents Niveau ist, dann kann man wahrscheinlich ganz gut davon leben. Aber du bist jetzt, glaube ich, so um die 2,6. Also da nochmal eine Schippe draufzulegen, ist ja nicht einfach. Also das muss sich der gemeine Schachspieler auch vorstellen. Also von 2,6 auf 2,7 zu kommen, ist nicht derselbe Sprung wie von 1600 auf 1700. Also ich würde vermuten, dass sozusagen das Wissen und das Können, was man sich anschaffen muss, um von 2,6 auf 2,7 zu kommen, ungefähr da liegt, um von 1800 auf 2,4 zu kommen. Also die Luft wird deutlich dünner.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das auch so ungefähr sehen wie du. Vor allem ist jetzt auch der Punkt, wo ich mich langsam größtenteils halt mit Profis messen muss. Und da ist es einfach extrem schwer, überhaupt das Niveau zu halten. Nicht nur bei zum Beispiel Eröffnungen, wo mir einfach die Zeit fehlt. Ich gelte ja auch nicht als der größte Eröffnungsexperte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach schwierig ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, also dass ich nochmal 2,7 erreiche, das ist tatsächlich ausgeschlossen in meinen Augen.
Es ist harte Arbeit, ne? Und da musst du sehr viel reinstecken. Und ich meine, wir sehen das ja auch, ein ehemaliger Mannschaftskollege von dir, Dimitri Kollers, der da arbeitet, ackert, und der hat auch noch nicht 2,7 geschafft. Also es ist nicht einfach, und vor allem, wenn man gar nicht den Anspruch hat, dann ist es, also einfach mal auf 2,6 Niveau Hobbyspieler zu sein, der wahrscheinlich auch Schlimmeres als Schachspieler. Was war deine bisher beste Partie? Was war der beste Gegner oder der beeindruckendste Gegner, gegen den du bisher gewonnen hast?
Oh, da muss ich überlegen. Also so die eine Partie habe ich gar nicht. Ich weiß, eine Sache, die mir noch im Kopf geblieben ist, war bei der Jugend-WM U16. Da habe ich letzte Runde, war ich ganze Zeit über so vorne so ein bisschen mit dabei. Jetzt nicht ganz vorne, aber habe dann letzte Runde gegen Andrei Esipenko spielen müssen, der ja jetzt auch gerade im Kandidatenturnier spielt. Und der war damals schon super stark und war auch an 1 gesetzt. Und habe ich schon gedacht, so, oh scheiße, was ist das denn für ein Los? So, ich hätte lieber nochmal einen schlechteren bekommen. Und da habe ich aber dann eine ziemlich gute Partie gespielt und auch gewonnen und bin dann dadurch auch am Ende 6. Platz geworden, was auch ja in den ganzen Jugendjahren so mein bestes Ergebnis war. Also die Partie fand ich im Nachhinein sehr schön. Und jetzt aktuell, ich habe vor ein paar Monaten in der Bundesliga gegen Benjamin Gildura gespielt.
Starker ungarischer Großmeister.
Genau, 2,650, und das war auch eine Partie, auf die ich sehr stolz war, die einfach sehr, sehr, also einfach sehr gut lief. Und die auch dazu geführt hat, dass wir den Mannschaftskampf auch 4,5, 3,5 gewonnen haben. Also fühlt sich natürlich nochmal besser an, wenn man dann auch so im Team der Matchwinner ist durch so eine Partie. Deswegen, ich glaube, ich würde aktuell die beiden Partien sagen, vielleicht vergesse ich auch irgendwas, aber ja, das ist, glaube ich, mein Call.
Wenn ich zurückdenke, du hattest gerade zum Beispiel Jugend-EMs und WMs, da waren wir auch auf einigen zusammen. Also ich war nie dein Trainer, aber ich war mal Trainer von anderen Leuten und du warst mit Felix da oder mit ich glaube, wenn ich dabei war, war es immer mit Felix und trainiert. Da habe ich dich auch häufig mit der Zeitschrift Schach gesehen, wie du da sozusagen die aktuelle Ausgabe studiert hast. Und inzwischen haben wir als Zeitschrift Schach die große Freude, dass du auch immer mal wieder was analysierst und was schreibst, Dortmund. Und zuletzt eben Schach-Bundesliga, deine Partie gegen Jan Smeets. Also wo zwischendurch jetzt Smeets zwei Damen hatte auf dem Brett und du nur eine Dame. Also was war da los und was für Gedanken gehen einem da durch den Kopf, wenn man, da bildete sich ja dann auch eine Traube, alle guckten. Mhm. Es wurde klar, dass deine Partie vielleicht über den Ausgang des Kampfes entscheidet. Das ist das, was am Ende dann den Mannschaftssport Schach ausmacht.
Ja, also witzig, dass du es ansprichst. Also die Partie, muss ich sagen, war jetzt nicht meine beste Partie, objektiv, aber zumindest sehr unterhaltsam. Und es war so, er hatte mich eigentlich aus der Eröffnung komplett überspielt und stand total auf Gewinn und hat dann aber extrem viel Gegenspiel zugelassen. Und ich hatte gerade das Dauerschach, also ich hatte es auch berechnet, zwischendurch eben, er holt sich eine zweite Dame und ich kann aber Dauerschach geben. Und ich habe aber so ein bisschen geguckt, es standen super viele Zuschauer. Ich glaube, er hatte noch 2 Minuten für 20 Züge. Und ich meine, so ein bisschen will ich auch Schach spielen, weil es Spaß macht. Das Problem ist auch bei mir, dass ich oft meine Stellung auch extrem überschätze. Und ich dachte mir, komm, ich spiele einfach weiter, auch wenn ich eine Dame weniger habe. Und hatte auf jeden Fall auch gute Tricksereichancen, weil sein König sehr offen war. Objektiv war es natürlich nicht gerechtfertigt, aber dachte ich mir, komm, ich mache einfach weiter und vielleicht macht er ja einen Fehler oder schafft es in der Zeit irgendwie nicht, die guten Züge zu finden. Und habe dann ja so ein bisschen gezockt, würde ich sagen. Habe sogar zwischendurch dann wieder den Ausgleich quasi geholt, aber dann wieder das eingestellt und am Ende stand ich völlig auf Verlust und hätte auch eigentlich, wenn es normal gelaufen wäre, die Partie verlieren sollen. Habe dann noch durch den letzten Trick das Remis irgendwie retten können, aber...
Durch ein Damenopfer, durch ein zwischenzeitliches.
Stimmt, ja. Ja, also es war eine wilde Partie und also natürlich extrem glücklicher halber Punkt, aber man darf eben nie aufgeben. Also auch am Ende, wo es schon völlig verloren war, ich weiß auch noch, ich bin dann quasi nach der Partie rausgekommen, weil es dann Remis geworden ist und habe dann Frederik Swane gesehen und er kam auch direkt an und war so, ah, schade, Luis, weil ich habe verloren. Ich war so, nee, ich habe es noch gehalten und er konnte es erst gar nicht glauben, weil ich halt völlig auf Verlust stand, aber ja, man darf eben nie zu früh aufgeben.
Ja, absolut. Schach-Bundesliga, also A, ich finde Schach-Bundesliga ist an sich schon was Besonderes und die Mannschaft des Hamburger Schachclubs ist in der ersten Bundesliga ist dann nochmal was Besonderes. Erzähl mal so, wie ist es mit Leuten wie Frederik und Rasmus, ich kann mich früher erinnern, haben wir lange Bahnfahrten, 8 Stunden am Stück geblitzt und so weiter. Wie ist da die Atmosphäre und was macht diese Mannschaft vom Hamburger SK so besonders?
Ja, wie du schon sagst, ist einfach ein extrem sympathisches Team und ich freue mich immer, da spielen zu können. Die Stimmung ist immer gut, immer witzig und macht einfach sehr viel Spaß. Und ich glaube, was uns auch auszeichnet, ist, dass wir auch eben sehr viele Spieler in unseren Reihen haben, die auch vielleicht in Hamburg mal gewohnt haben oder aus Hamburg kommen. Also jetzt aktuell ja auch zum Beispiel Niklas und Gusti spielen ja auch beide für den HSK. Und einfach ein sympathisches Team. Viele Leute, die sich auch schon lange kennen. Also die Swanes, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich jetzt mit denen schon zusammen in der Liga spiele beispielsweise. Also ja, für mich das perfekte Team und es ist auch völlig klar, also auch wenn andere Teams vielleicht mehr zahlen würden, ich will auf keinen Fall wechseln. Ich habe ja auch dem HSK extrem viel zu verdanken und werde da definitiv weiterspielen und ja, macht einfach sehr viel Spaß und da will ich auf jeden Fall bleiben.
Man darf auch nicht vergessen, der HSK, ich weiß nicht, ich kenne die aktuelle Zahl nicht, ich weiß, dass ich damals da war, da waren das so um die 700 Mitglieder. Das ist natürlich dann auch was ganz Besonderes in so einem großen Verein. Damals gab es auch noch, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, dass immer ein Spieler nach dem Bundesliga-Wochenende, dass so ein paar Leuten dann noch die Highlights präsentiert hat und so. Das ist ja so eine richtige Schachkultur in diesem, in der Schellingstraße 41 in dem Schachhaus.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist schon cool. Und ich bin auch immer noch ab und zu mal bei Weihnachtsfeier oder so dann natürlich da. Es gibt auch so eine Trainingsrunde, die ist montags, da war ich jetzt auch ein paar Mal. Ich habe ja auch selber mal im HSK so Training gegeben für talentierte Jugendliche. Und es ist einfach immer schön, weil immer jemand da ist und man sieht seine Leute. Und ja, da ist der HSK, glaube ich, auf jeden Fall Vorreiter, was das angeht.
Bevor wir uns dem aktuellen Schachgeschehen widmen, was sind deine schachlichen Pläne für die Zukunft? Was sind noch deine Ziele? Und du sagtest, ab August beginnt das wahre Leben. Welche Turniere spielst du bis dahin noch?
Okay, das waren sehr viele Fragen. Also erstmal zu meinen Zielen vielleicht. Also wenn ich jetzt auf die Elo gucke, habe ich gesagt, so ja, 2,6 wäre nochmal schön. Ich war jetzt vor Kränke, war ich sehr, sehr nah dran. Da hatte ich, glaube ich, 2,596. Bin jetzt wieder ein bisschen abgerutscht. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Und wenn ich ehrlich bin, also die paar Elo-Punkte mehr oder weniger ändern an meinem Leben wahrscheinlich dann doch nicht so viel am Ende des Tages. Was sonst wirklich nochmal ein Ziel wäre, wäre einmal noch für die Nationalmannschaft zu spielen bei der Olympiade. Das wäre eine große Ehre, aber wenn ich so aktuell drauf gucke, also die deutsche Spitze ist ja so stark wie seit Jahren nicht. Und da reinzukommen, ja, ist, glaube ich, jetzt gerade in den paar Monaten, die ich noch habe, bis es wieder weitergeht mit dem Studium, ist einfach unmöglich. Also das wäre noch schön, aber ich glaube jetzt nicht mehr unbedingt dran. Und sonst bei den Turnieren, die ich noch spiele, würde ich vor allem die Studentenweltmeisterschaft jetzt im Kopf haben. Die ist im Oktober erst. Aber da spiele ich eben mit für Deutschland. Es findet in China statt und wäre so realistisch gesehen vielleicht meine letzte oder einzige Chance, dass ich nochmal irgendwie in irgendeiner Disziplin Weltmeister werde. Ja, also das ist so das Turnier, auf das ich am meisten hinfieber. Und sonst natürlich Bundesliga. Ich spiele noch aktuell, arbeite ich auch in München, deswegen spiele ich in München noch ein Turnier. Und dann im Juli Deutsche Meisterschaft, wenn ich da über die Elo reinkomme. Aber danach sieht es eigentlich aktuell aus. Also das sind so meine nächsten Pläne.
Stimmt, das hattest du ja auch mal gewonnen, das German Masters.
Ja, stimmt.
Ja, das war sogar damals sehr, sehr gut besetzt. Aber du hast natürlich recht. Also wahrscheinlich müsstest du noch so 50 Punkte obendrauf legen, um ernsthaft für die Nationalmannschaft in Betracht zu kommen. Und das ist in 3 Monaten oder wie lange das jetzt noch ist, oder 4 Monaten jetzt nicht mehr so einfach, das noch drauf zu schaffen.
Da müsste schon alles komplett perfekt laufen. Und davon kann ich jetzt nicht ausgehen, weil es ist halt immer mal so, dass man mal einen schlechten Tag hat. Zum Beispiel Kränke lief jetzt auch nicht so gut bei mir. Das kann immer vorkommen. Und auch wenn ich zum Beispiel mich jetzt mit Leuten wie den Zwanes vergleiche, die ich ja auch bei der Bundesliga immer sehe, dann merke ich schon, dass zu denen nochmal ein gutes Stückchen fehlt. Also die haben einfach nochmal ein anderes Schachverständnis einfach. Ich glaube, ich kann es ein bisschen wieder wegmachen, weil ich ein relativ so pragmatischer Spieler bin und zum Beispiel nicht in Zeitnot komme. Aber jetzt vom reinen Schachverständnis her oder zum Beispiel von den Eröffnungen liegen da schon noch, auf jeden Fall liegt da ein gutes Stück noch zwischen uns, was ich auch auf jeden Fall nicht in den paar Monaten aufholen kann.
Ja, das ist schon krass, ne? Also da man spürt diese, wie viel haben die jetzt mehr als du, 30 Punkte vielleicht oder 50 Punkte, je nachdem, welcher der Swane-Brüder es ist. Das spürt man dann schon. Also auf dem Niveau ist das dann echt nochmal ein Qualitätsunterschied, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man merkt es, ich meine, auf dem Niveau passieren ja generell nicht mehr so viele Fehler, aber man merkt einfach, wenn man mit denen analysiert, dass da alles so ein bisschen schneller geht und auch die Sachen viel schneller, viel korrekter eingeschätzt werden und dass mir da einfach manchmal noch so ein bisschen was fehlt. Ja, also die Elo kommt ja auch nicht von irgendwo her und das ist schon richtig so, dass die aktuell mehr haben als ich.
Ja, okay. Ja, ich finde, du verkaufst dich da ein bisschen zu günstig. Also was, du bist einfach so ein wahnsinniger Schachspieler. Und was ich immer so frustrierend fand, wenn ich gegen dich gespielt habe, dass du immer irgendwann, selbst wenn es für dich mal nicht so gut läuft, dass du einfach weiter dran bleibst und am Ball bleibst, nicht nervös wirst, sondern einfach weiter versuchst, gute Züge zu machen und so. Also dass du also mental auch einfach wahnsinnig, war immer mein Eindruck, wahnsinnig stabil bist und dich dann nicht so einfach umhauen lässt. Im Moment läuft das Kandidatenturnier. Das ist natürlich das große Thema, was alles überschattet. Und es gibt 2 sozusagen Geschichten, auf denen sich die deutsche Schachöffentlichkeit vor allem konzentriert. Wie schneidet Matthias Blühbaum ab und das unglaubliche Abschneiden von Sindarov. Erstmal die Einschätzung zu Matthias. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Wie ist so dein Score, deine Interaktion mit ihm und wie siehst du sein Turnier bisher?
Also mein Score gegen Matthias ist sogar überraschend gut. Auch natürlich schön, dass du jetzt die Frage stellst, dass ich ein bisschen erzählen kann. Ich glaube, ich habe einmal gewonnen gegen ihn und 2-mal Remis. Ich glaube, ich vergesse nichts. Vielleicht einmal verloren ganz früher, aber das weiß ich gerade nicht mehr genau. Also ja, Score relativ gut, aber natürlich ist Matthias viel stärker. Und sonst zu seinem Abschneiden, also es läuft eigentlich ungefähr so, wie ich es auch erwartet hatte. Er verkauft sich, finde ich, sehr, sehr gut. Er spielt sehr solides Schach und ja, hat ja bisher auch nur einmal verloren, sonst alles Remis, also wirklich gut gespielt. Ja, ich denke, wahrscheinlich seine Strategie war so ein bisschen eben erstmal solide zu bleiben und darauf zu hoffen, dass die Gegner vielleicht gegen ihn gewinnen wollen und deswegen mehr Risiko gehen. Da hatte ich jetzt auch den Eindruck, dass die Gegner am Ende auch dann oft mit dem Remis zufrieden waren und er dadurch eben nicht ganz seine Chancen bekommen hat. Aber ich denke, er kann total zufrieden sein, in dem Weltklassefeld da eben ja auch jetzt im guten Mittelfeld zu bleiben. Also ja, das ist auf jeden Fall schön und ich drücke ihm nochmal die Daumen, dass er vielleicht die letzten Runden dann doch nochmal den ersten Sieg schafft. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Also ja, zu unserem Verhältnis natürlich, man sieht sich immer wieder auf Turnieren. Ich finde Matthias super sympathisch und ich hoffe auch, dass er extrem gut abschneidet. Und zu Sindarov, das ist schon Wahnsinn. Also ich hatte ihn auch vor dem Turnier so ein bisschen als Geheimfavoriten im Auge und da war ich auch, glaube ich, nicht der Einzige. Also er wurde immer wieder so als Geheimfavorit genannt. Und natürlich die letzten Ergebnisse bei ihm jetzt, ob es jetzt der World Cup war oder andere Turniere, haben ja schon gezeigt, dass er in sehr guter Form ist und er auch einfach sich offensichtlich in so eine Art Flow gespielt hat. Also ich kenne das auch bei mir persönlich, dass sehr viel mit dem Flow kommt. Also wenn ich ein paar Partien gut spiele, denke ich auch, ich kann jeden schlagen. Aber wenn ich eben mal Sachen übersehe, wie jetzt zum Beispiel bei Gränke, habe ich auch eine Partie, die ich schon ja eigentlich sicher gewonnen war, habe ich noch ins Remis verdorben und das hat mich dann total verunsichert die nächsten Runden. Also da geht sehr viel mit dem Flow und wenn es dann eben sehr, sehr gut läuft, dann kann man auch mal so eine Win-Streak hinlegen, wie sind darauf jetzt.
Ja, selbst bei so einem Topfeld, ne? Also das sind ja alles Leute, die bis unter die Zähne bewaffnet sind und er gewinnt ja mit Weiß und mit Schwarz. Also normalerweise sagt man ja immer in so einem Kandidaten von mir mit Schwarz auf jeden Fall Remis machen, aber er gewinnt ja wirklich beidseitig. Eine, der schachlich zumindest ein bisschen enttäuscht ist, Hikaru Nakamura, was viele Leute darauf zurückführen, dass er auf dem Top-Niveau nicht mehr so viel spielt. Wie siehst du das und kannst du das bestätigen, dass man sich eben auch seinen Gegnern dann so ein bisschen angleicht?
Also natürlich steht mir jetzt da nicht zu, Gründe zu finden, warum es so schlecht läuft für ihn. Also das kann natürlich sein, dass es daran liegt, aber er hat auch in den letzten Jahren immer schon gezeigt, dass er gegen die anderen Weltklasse-Leute auch gut performt. Also er hat ja nicht ohne Grund so eine hohe Elo-Zahl. Das kommt ja nicht nur durch die, ich glaube, Mickey-Maus-Turniere wurde es immer genannt, durch diese Turniere, die er da gespielt hat, sondern natürlich auch, weil er gegen ja alle Leute, also aller Spielstärke gut performt. Vielleicht den einzigen Grund, den ich ein bisschen sehe, ist in seiner Eröffnung. Also da war ich teilweise schon ein bisschen überrascht, auch wie viel Zeit er verbraucht. Ich fällt jetzt vor allem die Partie gegen Sindarov ein, wo er eben einen der Züge, den die Engine anzeigt, nicht analysiert hatte, obwohl er, glaube ich, zwei Bauern weniger hat und es eigentlich eine bekannte Variante ist. Und das darf halt auf dem Niveau nicht passieren. Also sage ich natürlich jetzt auch, mir passiert sowas andauernd, aber ich spiele ja auch nicht Kandidatenturnier. Deswegen ja, ist natürlich leicht jetzt zu sagen. Aber also wenn ich was sagen müsste, dann wären es, glaube ich, seine Eröffnung. Und vielleicht natürlich, ich habe gesehen, er hatte, glaube ich, in den ersten Runden immer auch auf YouTube danach direkt natürlich seine Partie hochgeladen und so, kann man vielleicht argumentieren, okay, er ist nicht zu 100% quasi bei seinem Match, sondern auch ein bisschen immer, dass er ein Auge auf seinen Content hat, was ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt super gut für den Fokus ist, aber also ich würde am Ende sagen, es kommt schon vielleicht eher auf die Eröffnung nochmal an. Das war so das, was mir am meisten aufgefallen ist.
Das passiert halt, wenn man Niklas nicht mehr in sein Team lässt.
Das ist natürlich der Hauptgrund. Ja.
Ich bin fest davon überzeugt. Also es läuft alles darauf hinaus, dass wir ein Match sehen werden, Sindarov gegen Gukesh. Wenn es das Match direkt im Anschluss stattfinden würde, wäre es Sindarov wahrscheinlich auch hoher Favorit.
Ja, auf jeden Fall. Also der Trend spricht klar für Sindarov. Ich meine, er spielt gerade sehr gut. Gukesh gerade so ein bisschen in einer kleinen Krise. Und ich glaube, was man ja auch schon bei den Rennen gesehen hat, es ist halt schwierig, mit diesem Druck umzugehen, wenn man auf einmal der Weltmeister ist. Und ja auch leider viele Stimmen dann sagen so, ja, aber eigentlich bist du ja gar nicht der beste Spieler, weil Carlsen ist ja zurückgetreten und so. Also ich glaube, es ist relativ undankbar, Weltmeister zu sein aktuell. Und deswegen, das macht es vielleicht für Sindarov ein bisschen einfacher. Andererseits kann man natürlich genauso sagen, dass wahrscheinlich alle erwarten werden, dass Sindarov gewinnt, was dann wieder den Druck so ein bisschen auf ihn rüber verschiebt. Also ja, ich bin gespannt, wie es läuft, aber ich würde auch eher sagen, Sindarov ist Favorit.
Ja, das danach sieht es aus. Ich bin mal gespannt. Also es wird ja dann wahrscheinlich irgendwo in Asien stattfinden. Ich vermute mal eher, dass die Inder da mehr Geld auf dem Tisch liegen werden als die Usbeken, aber wer weiß. Also auch die Usbeken haben ja mit Samarkand zum Beispiel bewiesen, dass sie da Großveranstaltungen durchaus auf die Beine stellen können. Apropos Großveranstaltungen, wir beide kommen gerade von einer, das ist sozusagen Schachtalk Nummer 1 nach dem Kränke-Turnier. Du hast schon gesagt, dein Abschneiden warst du jetzt nicht so zufrieden mit. Ich kann mich erinnern, einen Abend bin ich völlig übermüdet ins Hotel gegangen und dann kamen du und Colin Kolbo aus einer Ecke, jeder einen Döner in der Hand. das war total witzig. Ich war aber gerade am Telefon, deswegen haben wir uns da nicht länger unterhalten. Ja, was bedeutet das Kränke Open für dich? Also ich weiß, du hast da, glaube ich, deine letzte GM-Norm irgendwann mal gemacht. Vor einigen Jahren 3700 Spieler, 1000. Beschreib den Leuten, was ist das Kränke Chess Festival? Nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional.
Ja, also es ist einfach ein Turnier, was man gerade als deutscher Spieler natürlich nicht verpassen darf. Also spiele ich auch schon seit vielen Jahren immer mit. Ist einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Nicht nur, dass es eben, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, fast 4000 Teilnehmer, jetzt auch schon zum, weiß ich nicht, wievielten Mal in Folge, ein neuer Rekord. Also wirklich jeder Schachspieler ist da und es ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre mit so vielen Leuten. Und es ist eben nicht nur die schachliche Breite, sondern auch natürlich die Topspitze, die auch da ist. Also Magnus Carlsen, Vincent Keimer, im Grunde alle Topspieler, die gerade nicht beim Kandidatenturnier sind, spielen in Kränke mit. Also es ist wirklich ein Turnier, was man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf. Ist auch für mich immer schwierig, weil es ja immer um Ostern rum ist und die Frage ist dann, bin ich mit meiner Familie oder bin ich bei Kränke? Und ja, ich habe mich jetzt für Kränke entschieden, weil es eben nur einmal ist im Jahr und man es einfach mitspielen muss. Und ich persönlich verbinde damit auch sehr gute Erfahrungen. Also ich habe da eine IM-Norm gemacht und auch eine GM-Norm, wie du schon gesagt hast. Und war für mich immer ein Turnier, was sehr gut lief. Ja, bis zu diesem Jahr, also es war eigentlich auch okay, aber ich habe einfach ein paar zu viele Remisen gegen nominell Schwächere gemacht und bin dann nicht mehr ganz nach vorne gekommen. Aber ja, das Drumherum ist einfach toll. Man sieht auch extrem viele Leute, die man kennt, die man vielleicht lange nicht gesehen hat. Deswegen war auch für mich völlig klar, ich muss da mitspielen. Hat sich auch eigentlich für mich jetzt gar nicht so gut ergeben, weil ich tatsächlich am ersten Tag vorher auch meinen ersten Arbeitstag hatte und mir dann quasi den zweiten Tag direkt Urlaub nehmen musste, weil ich gesagt habe, ey, ich muss dieses Turnier spielen. Aber das ging eben nicht anders. Also ich kann nur jedem empfehlen, der noch nicht da war, auf jeden Fall mal sich das angucken, weil es wirklich besonders ist.
Ja, das, also, ja, und jetzt mit dem Freestyle, du hast, glaube ich, klassisches Schach gespielt?
Ja.
Ja, ja. Ist das natürlich auch nochmal eine ganz besondere Komponente, damals, als du deine GM-Norm erspielt hast. Ich war, am letzten Tag haben wir abgebaut und dann bin ich noch in die Motel One Bar gegangen und habe da weitergearbeitet. Und dann haben da Leute gestreamt und mittendrin war Tabatabai. Das war doch derjenige, gegen den du damals das Remis geholt hast, um deine GM-Norm unter Dach und Fach zu bringen, oder?
Ja, das weiß ich auch noch. Das war letzte Runde und ich musste mit Schwarz gegen Tabatabai Remis spielen. Ich glaube, er hatte da so um die 2-7. Und ich habe mir natürlich ein bisschen in die Hosen gemacht, weil ich dachte, es wird extrem schwer und ich hätte mir lieber ein anderes Los gewünscht. Und ich war auch die ganze Zeit unter ziemlich starkem Druck und habe es dann am Ende irgendwie noch ins Remis gerettet. Und ich weiß es auch noch, weil wir relativ lang gespielt haben und dann auch natürlich irgendwann eine große Zuschauertraube da um mein Brett war. Also extreme Anspannung. Und ich hatte auch am Ende echt nochmal Angst, dass ich es irgendwie noch wieder verkacke, weil es war eigentlich schon sicher Remis und ist dann zum Glück auch so geblieben. Aber ja, das ist mir auf jeden Fall noch sehr deutlich im Kopf geblieben.
Ja, also auch da so gesehen auch eine gute Gelegenheit, von der es ja leider gar nicht mehr so viele in Deutschland gibt, auf Norm zu spielen und Norm zu schießen. Oder wie Ruben Köllner zum Beispiel, der, glaube ich, Fünfter oder Sechster ein paar tausend Euro auf jeden Fall gewonnen hat, auch ein paar ordentliche Preisgelder abzuräumen. Auch das gibt es im deutschsprachigen Raum nicht mehr so häufig. Und da ist wirklich das Kränke-Festival neben dem ganzen Event-Charakter natürlich auch einfach, also perfekt, um das, um dort viel Spaß zu haben und ein gutes Turnier zu spielen. Genau, also du sagtest, was sagtest du nochmal, ist dein nächstes Turnier? Studentenweltmeisterschaft, oder?
Nee, das ist im Oktober erst. Also nächstes Turnier, jetzt abgesehen von Bundesliga, das ist also sonst noch so ein GM-Turnier in München, wo ich quasi als GM dann meinen Titel zur Verfügung stelle und dann wahrscheinlich von den jungen Leuten erstmal die Grenzen aufgezeigt bekomme. Aber das ist mein nächstes Turnier.
Genau, ja, Schachbundesliga, ne? 24. bis 26. April in Berlin im Willy-Brandt-Haus. Wie steht der Hamburger SK da im Moment da? Müsst ihr noch gegen den Abstieg kämpfen oder ist alles entspannt?
Boah, also 100% entspannt ist es noch nicht. Wir müssen schon noch ein bisschen was holen, um nicht abzusteigen, aber eigentlich sollten wir relativ safe sein. Also, aber entspannen können wir uns noch nicht. Und ja, ich glaube, wenn wir da ein Match gewinnen von den drei, dann sollten wir safe sein. Und es ist auch wie letzten Jahre eigentlich immer, wir sind eigentlich gut genug, um nicht abzusteigen, aber am Ende wird es dann trotzdem immer noch knapp. Und wir landen dann immer so knapp über dem Strich. Ich meine, solange es reicht, ist alles gut, aber ich würde mir vielleicht auch mal eine Saison wünschen, wo man schon ein bisschen früher, ein bisschen entspannter sein kann.
Ja, das stimmt. Also es ist ab und zu spukt da so ein bisschen das Abstiegsgespenst durch die Räumlichkeiten beim Hamburger SK. Da drücke ich natürlich die Daumen, dass das gut ausgeht. Ein Tag nach Kränke ist eine neue Netflix-Dokumentation erschienen, die Untold Story über das Drama rund um Hans Niemann und Magnus Carlsen. Hast du das schon mal angeschaut?
Ja, natürlich. Muss man ja direkt als Schachspieler die sich anschauen. Ja. Ich habe schon gemischte Meinungen gehört, so von meinen Leuten. Aber ich persönlich fand sie ganz gut zu gucken. Also mir hat Spaß gemacht.
Was ist deine, also ich fand es gut, also ich meine, es ist halt alles ein bisschen Hollywood und ein bisschen alles überdramatisiert und so, aber ich finde, dafür haben sie den Kern eigentlich ganz gut getroffen. Was ist dein Takeaway aus der ganzen Geschichte?
Also vielleicht erstmal zur Dokumentation, die heißt ja Untold, aber für mich persönlich war da jetzt nichts Neues. Ich meine, klar, wenn man in der Schachszene drin ist, dann weiß man das natürlich schon, das meiste. Ich weiß nicht, wie du es fandest.
Ja, ich muss sagen, für mich war, also was neu war, ist, dass doch anscheinend ein ziemlicher Riss zwischen Magnus Carlsen und den Leuten von chess.com zu sein scheint. Ich dachte, dass die immer noch enger sozusagen aufeinander hocken oder eine bessere Beziehung haben. Aber Carlsen schien mir, als es um das Thema chess.com und Danny Rensch ging, doch immer mal wieder ziemlich angefressen zu sein.
Ja, okay, das stimmt. Auch wenn ich jetzt so auf quasi nur auf Carlsen niemand gucke, dann wurde das, glaube ich, auch echt gut dargestellt und so, wie es ja auch war. Also meine Meinung jetzt so objektiv gesehen, finde ich es natürlich so für die Popularität von Schach extrem gut, weil ich wurde, glaube ich, selten so häufig angesprochen auf Schach wie in dieser Zeit, wo das gerade ein großes Ding war mit dem ganzen Skandal. Und sonst, glaube ich, sage ich das, was wahrscheinlich die meisten Experten sagen. Also wenn ich jetzt konkret sagen müsste, ob er gecheatet hat in der Partie gegen Carlsen, dann spricht aus meiner Sicht schon mehr dagegen, dass er es gemacht hat, weil es einfach wirkte wie ein guter Tag für Hans und vielleicht Carlsen auch nicht die beste Partie gespielt. Ja, aber natürlich drumherum, wenn man auch weiß, dass Hans auch online gecheatet hat und so weiter. Ja, man kann es immer so und so sehen. Ne? Ich habe jetzt keine super starke Meinung dazu, aber ich glaube, damit Schach irgendwie noch populärer wird und noch mehr Leute anlockt, solche Sachen natürlich super.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu oldschool. Also ich denke mir dann lockt das die Leute halt nicht an. Also ich fände es besser, es hätte den Skandal nicht gegeben. Dann spielen halt 100.000 Leute weniger Schach, weil irgendwie ich immer, weiß ich nicht, aber vielleicht bin ich da noch zu sehr in meiner Schachliebhaber-Ecke, so die neue Zeit verpasst hat. Es gibt ja schon wieder neue Konflikte, die da am Horizont aufziehen. Das nämlich nach, da ging es ja auch in dieser Dokumentation drüber, dass Carlsen seine Firma an chess.com verkauft hat. Und in diesem Zug hat er wohl sozusagen einen Werbedeal mit denen, einen Ambassador-Deal mit denen unterschrieben, wo er für chess.com Werbung machen muss. Und seine eigene neue Firma Take fängt jetzt auch sich an im Spielplattformmarkt zu bewegen und da darf er eigentlich nicht so richtig Werbung für machen, weil er ist ja auch an chess.com gebunden und deswegen fand ich das alles schon sehr, sehr interessant und jeder, der Lust hat, mal auf YouTube zu gucken, also chess.com gefühlt veröffentlicht ein Video nach dem anderen, wo sie sagen, ja, wir sind nicht die Bösen, also wir sind ganz nette, liebe Leute und wir wollen ja nur das Beste fürs Schach und so weiter, da scheinen einige Leute ein bisschen Muffensausen zu haben. Verfolgst du sowas, dieses ganze Schach-Gossip und so weiter?
Ja, mal mehr, mal weniger. Jetzt aktuell wieder mehr, aber jetzt konkret bei dem Thema kann ich, glaube ich, weniger beitragen als du. Deswegen, ich werde mir gleich auch mal die Videos angucken und das mal schauen. Mhm. Aber sonst, also ich war wirklich ein paar Jahre, so während meines Studiums, war ich sehr, sehr raus. Da habe ich wenig mitbekommen. Mhm. Und jetzt gerade aber wieder mehr. Aber das kommt doch einfach automatisch irgendwie. Ich konsumiere auch mehr Schach-Content, weil ich einfach gerade mehr Zeit habe. Und auf Turnieren bekommt man natürlich auch immer viel mit. Also jetzt gerade bin ich schon wieder drin, würde ich sagen.
Ja, also ich fand das sehr interessant. Chess.com hatte schon bevor diese Doku rauskam, haben die ein Video veröffentlicht und zumindest für mich kam das so rüber nach dem Motto, also sollte in der Dokumentation der Eindruck entstehen, dass wir Idioten sind, ne? Wir sind keine Idioten. So, also so ein bisschen war das fand ich sehr, fand ich irgendwie... fand ich das witzig. Thema Übernahme. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Auf Perlen vom Bodensee gab es einen Artikel, dass Chessbase von einem kasachischen Investor und möglichen Präsidenten für die FIDE-Wahl aufgekauft werden soll. Und für uns als Hamburger ist Chessbase ja eine absolute Institution, als HSKler auch sozusagen enger Verbündeter in vielen Themen. Du hast, glaube ich, auch schon einiges für Chessbase gemacht.
Ja.
Was bedeutet Chessbase fürs Schach für dich und hast du davon was mitbekommen?
Also erstmal vielleicht, was für mich bedeutet, natürlich eine ganze Menge. Also ich meine, wie auch, glaube ich, die meisten, ich arbeite ja auch mit dem Chessbase-Programm, habe auch tatsächlich, ich glaube, in der 8. Klasse war das, ein Praktikum bei Chessbase gemacht und da auch, meinen ersten Kurs aufgenommen. Ich glaube, so ein 60 Minutes Turmopfer auf C3 im Sizilianer, das weiß ich noch. Also ich war irgendwie immer relativ close mit Chessbase. Ich meine, deren Büro ist ja auch und dein Studio ist ja auch in Hamburg und ich bin ja auch aus Hamburg und deswegen war es auch immer naheliegend. Ich habe auch immer mal wieder da Sachen für aufgenommen, auch unter anderem auch den Kurs mit Carsten zusammen über die Spielertypen oder auch mein Neidorf-Repertoire und bin da eben ab und zu im Studio. Also ja, ich hoffe natürlich, dass es bei denen gut läuft und das jetzt ja der neueste Gossip. Ich muss sagen, ich bin da nicht gut genug informiert, um da eine Meinung zu haben, aber ich hoffe natürlich, dass es sich am Ende zum Guten entwickelt für Chessbase. Ich weiß nicht, wahrscheinlich weißt du da mehr und kannst da ein bisschen mehr berichten als ich.
Nee, nicht so viel mehr, nur dass es, also was man hört, ist, dass es so sehr nah an der Wahrheit ist, was da bei Perlen vom Bodensee geschrieben wurde. Ich habe nicht gegrinst wegen diesem 60-Minute-Kurs. Den fand ich ja bei den Krötzbachs deutlich witziger. Da ging es um den Läuferopfer auf H7. Da haben die sozusagen als Zwillinge da diesen Kurs aufgenommen. Fand ich total cool. Nein, ich habe gegrinst, weil ich das eigentlich total cool finde von Chessbase. Die haben da regelmäßig Praktikanten gehabt und haben auch immer viele Leute aus der Hamburger Schachszene zu sich geholt und so und haben dadurch sozusagen auch ihr Soziales gezeigt, dass sie also auch wirklich aus der Schachszene Leute holen wollen und sind ja auch in Projekten involviert wie Schach macht schlau in Bremen und so weiter. Also das ist wirklich eine kräftige Firma, die versucht einfach Schach voranzubringen und da hoffe ich natürlich von Herzen, dass die Mitarbeiter da alle weiterhin fröhlich ihre tolle Arbeit machen können. Es kam hier eine Frage, es kam schon einige Sachen im Chat, aber eine binde ich jetzt mal ein. Ab wann gibt es denn die Ausschreibung für das Krenke Open 2027? Ich glaube, es ist sehr schwer, sich eine Vorstellung davon zu machen, wie viel Arbeit das Team, also Sven Noppes selbst und das Team um ihn herum, in das Möglichmachen, nicht in das Organisieren, sondern in das Möglichmachen des Turniers investieren. Das ist jedes Jahr ein wahnsinnig immenser Aufwand. Und deswegen wollen wir Ihnen die Daumen drücken, dass das auch für nächstes Jahr wieder so super läuft wie dieses Jahr, dass dort diejenigen, die sehen, dass das so ein tolles Turnier ist, dann auch entsprechend den Geldbeutel wieder aufmachen. Mein Vorschlag ist einfach blockieren die Ostertage, weil wenn es wieder stattfindet, was wir ja alle sehr hoffen, dann wird es wieder von Gründonnerstag bis Ostermontag gehen. Einfach da schon mal 5x reinmachen und dann kann gar nichts mehr schief gehen. Und ja. Doppelkek sagte schon, in diesem Jahr kamen sie im Januar. Es gab auch mal ein Jahr, ich glaube das Jahr davor, da war es 6 Wochen vorher, kam es raus, kamen trotzdem tausende Leute. Genau.
Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Also für mich ist ja klar, ich will mitspielen und wenn es stattfindet, bin ich dabei. Aber ja, man merkt sich das vor und wann die Ausschreibung kommt, wie gesagt, manchmal kommt sie auch ein bisschen später, aber man weiß ja, wann es stattfindet und kann dann dementsprechend planen.
Genau. So macht man das so. Als richtiger Schachspieler macht man das so. Und Peters.788 schreibt, wenn ich durch jeden Praktikanten, den ich habe, einen Kurs vermarkten könnte, würde ich auch mehr Praktikanten nehmen. Naja, also das ist ja mit sehr Augenzwinkern sozusagen, das ist ja beinahe ein vergiftetes Lob. Chessbase, das gehört, finde ich, dazu. Also wenn wir mal einen Praktikanten, und da kommen natürlich auch immer mehr Anfragen, zu Chessbase gehört die Sektion der Videokurse. Und wie cool ist das denn bitte als, sage ich mir jetzt mal, 14, 15, 16-Jähriger, einen eigenen Videokurs aufnehmen zu können. Also das ist ja der absolute Hammer, würde ich sagen.
Ja, total. Und ich bin da auch sehr dran gewachsen. Also ich weiß noch am Anfang, wie das war. Man sitzt dann im Studio und man fängt dann an, das System irgendwie anzuschalten. Dann sieht man sich die ganze Zeit auch selber auf so einem kleinen Bildschirm. und sieht sich da selber reden und man muss auch halt in die Kamera reden, aber es ist niemand im Raum. Und ich fand es am Anfang total komisch irgendwie, weil ich mich selber gesehen habe und irgendwie, ich rede, aber eigentlich hört ja niemand zu. Und ich weiß noch, am Anfang habe ich wirklich Start gemacht und es war mir zu unangenehm und habe sofort wieder auf Stopp gemacht, weil ich es irgendwie gar nicht konnte. Und dann halt im Laufe des Kurses aber irgendwie gelernt. Also ich habe da auch eine Menge für mich selber mitgenommen und ja, war natürlich eine gute Möglichkeit da als, vielleicht war ich da 13 oder so, 14, das mal machen zu können. Und ja, deswegen muss man eben auch so sehen, wie du auch gerade schon gesagt hast, Johnny. Also für mich war es auf jeden Fall super.
Ja, und ich finde das so interessant, also das muss man sich auch mal vorstellen, weil man, du sagst ja, man sieht sich selber, so also gut, ich habe ja für andere Firmen vor allem Videokurse gemacht, aber man sieht sich dann so unten rechts selber und will ja wissen, wie man aussieht. Ne, sieht man vernünftig aus und dann guckt man nach unten rechts, aber es fällt einem natürlich sofort auf, dass natürlich der Bildschirm dann auch nach unten rechts guckt. Das heißt, man sieht gar nicht so aus, wie man beim Aufnehmen aussieht, sondern wie man aussieht, wenn man nach unten rechts guckt. Und dann, also bei mir war das immer so, ich habe immer versucht, schnell zu gucken, in der Hoffnung, dass es eine leichte Verzögerung gibt. Naja, also das ist was für sich. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, es gibt Leute, ich hatte schon Leute bei mir Kurse aufnehmen, die haben es einfach nicht gepackt. Die sind nach einem halben Tag wieder gefahren, weil sie gesagt haben, sie kriegen das einfach nicht hin. Also das sind meistens dann Perfektionisten, die sozusagen, wenn sie nach einem nach 20 Minuten Aufnahme, nach einem wollen sie halt alles wieder von vorne aufnehmen. Das ist schon nicht so, ist schon nicht so einfach.
Nee, auf keinen Fall. Also wenn ich so denken würde, gäbe es von mir kein Video. Also das ist halt, irgendwas passiert immer. Das ist auch echt ärgerlich, weil ich habe die ganzen einzelnen Videos immer am Stück aufgenommen und die sind, zum Beispiel bei den Eröffnungen war es dann immer so 20 bis 30 Minuten. Und wenn man sich dann so bei Minute 27 richtig mies verhaspelt oder irgendwie, weiß ich nicht, dann einen Hustenanfall kriegt, dann ist halt blöd. Aber man macht dann trotzdem weiter. Und ja, im schlimmsten Fall kann man ja auch ein bisschen cutten. Aber eigentlich bei mir die Sachen sind immer quasi ohne Cut gewesen. Und ja, es geht ja auch mehr um die Züge und nicht darum, wie flüssig ich jetzt rede oder wie viele Voice Cracks ich habe. So, deswegen ist alles gut.
Ja, genau. Dann kommen wir auch schon zum Ende. Wir nähern uns nämlich der 1-Stunden-Marke und dann sind wir quasi ja schon genau beim richtigen Thema. Was möchtest du denn noch gerne pluggen? Wo können Leute dich finden? Was sollen sie von dir kaufen? Worauf möchtest du aufmerksam machen?
Boah, ich bin eigentlich gar nicht so aktiv bei solchen Sachen. Also, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, natürlich einmal Spielertypen, haben wir ja schon drüber geredet, nach wie vor, glaube ich, ein Thema, was vielen Leuten echt viel bringen kann, wenn man sich da mal reinfuchst. Und da eben das Buch, was ich zusammen mit Carsten geschrieben habe, ist jetzt auch ein zweiter Teil erschienen vor, ich glaube, 2-3 Jahren. Also ein reines Testbuch, wo man eben Aufgaben machen kann und dann auch sich selber nochmal richtig einordnen kann. Und sonst habe ich ja meinen Neidorf-Kurs gemacht vor, ich glaube, jetzt schon 2 Jahren. Ja, aber das wäre es im Wesentlichen. Also sonst bei mir ist auch so, ich streame nicht, wie die, glaube ich, die meisten anderen in der deutschen Spitze. Also ich bin da echt relativ inaktiv. Ja, und sonst, genau, je nachdem, worauf ihr Bock habt, verfolgt gern die Turniere. Also mich sieht man in der Bundesliga wieder am Brett sitzen.
Sehr gut. Also kauft das Buch natürlich bei den Chess Tigers und nirgendwo anders.
Natürlich, habe ich vergessen zu sagen.
Bestellt Luis Kurse von Chessbase, natürlich auch nur bei den Chess Tigers. Diese findet man nämlich bei uns auch. Und genau, also ich sitze hier übrigens auch gerade im Laden. Ich bin hier gerade aus Hamburg gekommen, habe Liga gespielt und habe jetzt die ganzen Sachen aus Karlsruhe hier in den Laden gebracht. Also genau, wenn ihr in Berlin seid, kommt im Berliner Laden vorbei, in die Sophie-Charlottenstraße 28. chess-tigers.de ist unser Online-Shop, Zeitschrift Schach. Ich glaube, deine Analyse ist, glaube ich, in der aktuellen Ausgabe drinne. Die wurde ja im März gespielt, ist in der aktuellen Ausgabe zur Schachbundesliga drinne. Die man, und das ist jetzt sozusagen die größte Neuigkeit aus unserer Unternehmenswelt, auch im Moment kostenlos bekommen kann. Denn seit dieser Ausgabe, der Ausgabe 04/2026, arbeiten wir mit Forward Chess zusammen. Das ist eine Plattform, die normalerweise Bücher digitalisiert und seit dieser Ausgabe auch die Zeitschrift Schach. Und da kann man die 04/2026 kostenlos digital sich kaufen. Also man muss trotzdem den Kaufprozess durchlaufen, aber es ist halt 0 Euro und sich dann anschauen. Ab der nächsten Ausgabe ist es dann natürlich kostenpflichtig. Aber für alle Abonnenten ist es sozusagen Appel und ein Ei zusätzlich. Und auch so ist das alles preislich sehr im Rahmen. Und das Schöne dabei ist, dass man selber mitanalysieren kann. Also da läuft ein Brett mit und man kann dann entsprechend auch die Engine mit dazu schalten zu unseren Analysen der Zeitschrift Schach und ja, selber eben die Partien dann direkt live analysieren, zusammen mit den Kommentaren, die der jeweilige Autor dort gegeben hat. Also einfach auf forwardchess.com, forward wie das sozusagen deutsche Vorwärts, forwardchess.com, und dann einfach in die Suchleiste Schach eingeben und dann findet man es schon. Also kann ich nur jedem empfehlen, ist richtig toll geworden, funktioniert wunderbar auf Handy, Tablet und als Webversion. Lieber Luis, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, ich bleib dabei. Du bist mit Vincent das größte deutsche Schachtalent. Und ich wünsche dir, weil du auch so ein großartiger Typ bist, für deine Zukunft alles, alles Gute und viel Spaß beim Schach und beim Anwaltsein und überhaupt. Genau, und erstmal viel Erfolg. Und ich freue mich schon, dich zu sehen beim Bundesliga-Endrunde in Berlin. Vielen, vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank, Johnny. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Bis denn. Tschüss.
Ciao, ciao.